Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Herzlich willkommen zur nächsten Sendung. Es begrüßt Sie Ihre Andrea Marti. Heute sind wir mit dem Priester, YouTuber und Einsiedler Pater Johannes Maria Schwarz im Gespräch. Vielleicht ist Ihnen Pater Johannes eher unter dem filmischen Glaubenskurs Mein Gott und Walter oder der 3-Minuten-Katechismus bekannt. Und heute erzählt er über seine Erfahrungen, die er gemacht hat auf der Pilgerreise nach Jerusalem. Und so begrüße ich Sie, Pater Johannes, ganz herzlich bei Radio Gloria und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken.
Ja, freut mich, dass ich hier bei den Schweizern sein darf.
Pater Johannes, Sie sind nach Jerusalem und zurückgepilgert. Wie ist es dazu gekommen? Wann haben Sie diese Eingebung bekommen, dass Sie dieses Projekt realisieren könnten?
Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, also ich werde Pater Johannes genannt. Das ist eigentlich etwas, was aus der Zeit nach Jerusalem stammt. Ich war dann, habe 2 Jahre im Priesterseminar Heiligen Kreuz bei Wien im Wienerwald gearbeitet. Und weil dort alles Patres waren, wurde auch aus mir dann der Einfachheit halber ein Pater Johannes. Ich bin eigentlich ein Diözesanpriester und mich stört ja diese Bezeichnung nicht. Ich bin gerne ein Pater und versuche ein Vater zu sein. Das erinnert mich an diese priesterliche Aufgabe eigentlich. Aber ich bin ein Diözesanpriester und als Diözesanpriester ist auch dieser Gedanke zu dieser Reise entstanden. Ich war 9 Jahre lang in der schönsten Pfarrei von Liechtenstein im Dienst als Kaplan. Und habe nebenbei viele Projekte gemacht. Sie haben schon angesprochen, Mein Gott und Walter und den 3-Minuten-Katechismus. Das sind alles Dinge, die in der Zeit der Pfarrei damals entstanden sind, wo viel nebenbei gelaufen ist. Und ich hatte einen sehr verständnisvollen Pfarrer und der hat mir auch diesen Freiraum ein bisschen gegeben, um über die Grenzen der Pfarrei, wir haben das natürlich auch in der Pfarrei verwendet, über die Grenzen der Pfarrei etwas zu tun im deutschen Sprachraum. Und so sind diese Projekte entstanden und damit war aber natürlich auch die Arbeitsbelastung relativ hoch. Es waren sehr viele Stunden dann immer noch auch außerhalb der Arbeitszeiten bis tief in die Nacht hinein zu absolvieren. Und so wuchs dann auch dieser Wunsch, an eine Erfahrung anzuknüpfen, die ich als junger Mann gemacht hatte. Ich bin 1998 als 20-Jähriger auch durch die Schweiz, nach Santiago de Compostela gelaufen, von meiner Heimat in Österreich aus. Und das war eine so wunderbare, von Gott behütete und begleitete Erfahrung, dass nach diesen Jahren mit viel, viel Arbeit irgendwie der Wunsch größer wurde, das Leben wieder zu reduzieren auf Gebet. Nicht, was ist Pilgern? Pilgern bedeutet wirklich eine Reduktion. Beten, gehen, essen, schlafen. Das Leben wird sehr, sehr einfach. Es sind nicht mehr komplexe Fragen und Probleme, die zu lösen sind, technische Fragen, das und jenes, was noch zu organisieren ist für dieses oder jenes. Von daher war dieser Wunsch groß und es bot sich dann die Gelegenheit, dass ein junger Priester mich an der Stelle würde ersetzen können. Und so habe ich mit meinem Erzbischof gesprochen und der hat dann großzügig mir die Erlaubnis gegeben, auf diesen Pilgerweg zu gehen in einem Sabbatjahr.
Was war Ihr Herzenswunsch? Was war Ihre Zielsetzung dieser Pilgerreise?
Ja, also ich glaube, das Zurückgehen war für mich schon etwas, dass ich, als ich nicht wusste, ich bekomme ein bisschen mehr, vielleicht sogar als ein Jahr, die Gelegenheit, etwas zu tun in diese Richtung. Da wusste ich, das geht sich von der Strecke her vielleicht auch aus, diesen Kreis rund zu machen. Wenn man unterwegs ist, ich wusste das von meinem Weg nach Santiago, und man kommt dort an, ich bin zwar damals ohne Geld und ohne Rucksack gelaufen nach Spanien. Da hat auch die Rückreise etwas länger gedauert, weil ich nicht einfach in den Zug steigen konnte. Aber dieses doch relativ abrupte wieder zurück in den Alltag kommen, da habe ich mir gedacht, so wie man es früher gemacht hat, wenn man musste natürlich früher auch immer in beide Richtungen reisen, das wäre etwas, dieses langsame Zurückkommen. Und ich muss wirklich sagen, das war sehr schön. Dann auch, ich habe dann noch eine Schleife gezogen, ich habe unterwegs dann die Information zu meiner nächsten Anstellung bekommen, eben das Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz, wo ich als Subregens dann in den Dienst treten sollte. Da habe ich mir gedacht, da mache ich noch einen kleinen Umweg zum Heiligen Pfarrer von Ars und bin dann durch die Schweiz auf dem Jakobsweg in umgekehrte Richtung sozusagen zurück nach Liechtenstein gelaufen. Und das war dann schön, wieder langsam Vertrautes zu sehen. Nicht? Da gab es dann wieder Rivella oder da gab es dann wieder das eine oder andere, was man verbindet mit dem Ort, wo man lange zu Hause war. Und man ist dieser Heimat langsam näher gekommen. Und das war sehr schön und hat diese Reise rund gemacht. Aber das, was ich vor allem gesucht habe, war eben diese Einfachheit, diese Reduktion im Leben, die Stille, das Gebet, die Begegnung. Und ich glaube, man hätte natürlich, vielleicht manchmal wäre es auch besser gewesen, zu sagen, gut, wenn man schon Stille und Gebet sucht, dann wäre doch ein Kloster besser für diese Sache. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber durch meine wirklich tollen Erfahrungen bei der ersten großen Reise, auch dieses Unterwegssein, dieses ganz spontan in das Leben von Menschen treten und diese Begegnungen, die man da hat, das war etwas, auf was ich mich gefreut habe auf dieser Reise und was ich auch gesucht habe.
Sie haben gesagt, ersten großen Reise. Was war das für eine Reise?
Das war eben der Weg nach Santiago de Compostela. Das war die erste große Reise, damals 3000 Kilometer für mich von meiner Heimat. Und die war schon eine, es war nicht meine erste Pilgerreise zu Fuß. Ich war viel in Italien als Junger unterwegs, um Assisi, Siena, diese Städten auch zu Fuß zu besuchen. Als jemand, der den heiligen Philipp Neri sehr verehrt, bin ich auch gelaufen nach Gaeta, wo er lange sich immer zurückgezogen hatte zum Gebet, als er noch in Monte Cassino bei seinem Onkel gelebt hat, und bin dann von dort nach Monte Cassino. Also viele solche Pilgerwege, dieses Unterwegssein war für mich immer ein sehr schöner Gedanke, ein sehr befreiender Gedanke auch irgendwo, dieses Einfache zu wissen, okay, ich habe eine Richtung, ich habe ein Ziel, und das macht einen Pilgerweg auch ein Stück weit zu einem Bild für das Leben, dass wir ein Ziel ins Auge nehmen, nämlich unsere himmlische Heimat, das himmlische Jerusalem bei Gott, und dass wir uns aufmachen dorthin und ganz bewusst Schritte dorthin setzen, ganz bewusst auch immer wieder die Richtung prüfen, wohin ich jetzt gerade gehe, führt mich das meinem Ziel näher oder nicht? Und so ist das Pilgern eine Schule, die schon auch früh in der Kirchengeschichte, man denke an die irischen Mönche, ich bin in diesem Sommer auf einem neuen Pilgerweg der Via Colombani gefolgt. Dieses Leben als Pilgerschaft, das hat mich als Thema schon als Junger fasziniert. Und meine erste große Reise, sage ich aber immer, war der Weg nach Santiago, weil ich damals eben von meiner Heimat in Österreich aufgebrochen bin.
Sie haben nicht die klassische Route nach Jerusalem gewählt. Wie hat das ausgesehen? Können Sie uns das kurz schildern?
Ja, auch im Wissen, dass ich hin und retour gehen werde, dann irgendwann habe ich die Route nach Jerusalem etwas anders und vielleicht möchte man sagen exotischer gewählt. Ich bin im Norden geblieben, das heißt, ich bin nach Liechtenstein durch Österreich, die Slowakei und dann in die Ukraine hinein, in den ukrainischen Karpatenbogen, von dort zurück nach Rumänien, durch Moldawien, zurück in die Ukraine und dann über die Halbinsel Krim, die damals noch auch unbestrittener zur Ukraine gehört hat, bin ich nach Russland gekommen und dann musste ich dort einen Umweg machen, weil es nicht weiterging. Da gab es auch so eine georgische Teilrepublik, also ein Teilgebiet von Georgien, das völkerrechtlich zu Georgien gehört, aber unter russischem Protektorat, wie man so sagt, steht. Da musste ich dann diese Grenze umgehen. Hieß für mich, das Schiff zu nehmen, hinunter nach Trabzon in die Türkei und dann wieder hochzulaufen nach Georgien und Armenien. Und das waren die westlichsten Orte, die ich im Kaukasus, die ich dann besucht habe. Und ich musste dann durch den Iran und die Türkei, das wilde Kurdistan und die syrisch-türkische Grenzregion dann zurück weiter in den Westen kommen, um dann über Jordanien nach Jerusalem zu gelangen. Für mich war diese Schleife in den Westen von Anfang an eben auch ein Ziel. Wenn man so lange unterwegs ist, dann geht es nicht nur um diesen einen Ort, sondern Georgien und Armenien gehören zu den ältesten christlichen Ländern mit einer uralten christlichen Kultur, die ich natürlich auf so einem, bei dieser Gelegenheit, das langsam und zu Fuß entdecken zu können, die ich da auch wirklich besuchen wollte. Und ja, also das hat sich auch auf jeden Fall ausgezahlt. Also Armenien war ein Land, in das ich mich sowohl die Kultur wie auch die Menschen, wie auch die wunderschöne Landschaft, in die ich mich regelrecht verliebt habe. Also es ist ein großartiges Land. Wer das als Pilger einmal entdecken kann, auch auf einer Reise, diese uralten Klöster im Schatten des Ararat, des biblischen Berges, der Arche Noah, das ist schon etwas ganz Besonderes.
Wenn Sie über Armenien sprechen, dann spürt man den Enthusiasmus für dieses Land. Was waren noch weitere Highlights auf dieser Pilgerreise?
Es gab sehr viele und viele davon haben keinen exotisch klingenden Namen, sondern sind einfach mit Personen verbunden oder Hunden, die mir begegnet sind, Geschichten, die sich ergeben haben auf diesem Weg. Da gab es ganz wunderbare Begegnungen. Ich glaube, für mich als Priester, die schönsten Begegnungen kamen dann auch am Schluss auf dem Rückweg. Ich habe unterwegs immer wieder die Beichte gehört oder den Segen gegeben, natürlich die Messe. Ich hatte alles dabei, um die Messe täglich zu feiern. Und dort auch durch Gegenden zu gehen, wo vielleicht seit Jahrhunderten keine Messe mehr gefeiert wurde, dann dort zu sein und das heilige Opfer darzubringen, das war schon etwas natürlich auch für mich Berührendes und Ergreifendes. Aber zwei Dinge, die mir natürlich, oder zwei Begegnungen, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben sind, war einfach auch diese Vorsehung, zwei Menschen unabhängig, nicht am selben Tag, sondern an verschiedenen Stationen, die Beichte abnehmen zu können. Zwei Menschen, die wirklich schweres Gepäck mit sich herumgetragen haben und die diese Gelegenheit, plötzlich einen Priester in ihrem Leben zu haben, genutzt haben und zu sagen, diesen ganzen Ballast, den werfe ich ab. Und das war für mich auch als Priester so schön, weil es mir gezeigt hat, dass auch all die Umwege, die ich gelaufen bin, all die Male, wo ich falsch gelaufen bin und wieder zurück musste und einen halben Tag verloren habe, all das hat nach vielen, vielen tausend Kilometern dann dazu geführt, dass ich genau in jenem Moment diesen Menschen, die einen Priester gebraucht haben, begegnet bin. Also man sieht diese Vorsehung auch wirken und erkennt im Nachhinein oft auch, dass es völlig unnötig war, sich zu ärgern oder verzagt zu sein, sondern dass man im Vertrauen auf Gott diesen Weg gehen soll. Das ist mir nicht immer so fromm gelungen, das muss ich ehrlich zugeben. Aber das ist eine Lektion, an die man sich immer wieder erinnern kann. Zu wissen, dass was jetzt aussieht wie ein völlig unnötiger Umweg, wie ein Irrweg, den kann Gott auch wieder so fügen und biegen, zurückbiegen auf den Weg, der dann anderen zum Segen wird.
Wie viele Tage waren Sie unterwegs, Pater Johannes?
Insgesamt war ich 15 Monate unterwegs. Ich bin am Schweizer Nationalfeiertag, habe ich die Grenze überschritten, zurück nach Liechtenstein. Vom 1. Mai bis 1. August war ich unterwegs und ich zähle den 2. August noch hinzu, weil dort habe ich dann im Berggebiet von Triesenberg, wo ich einst als Kaplan gearbeitet habe, hatte ich den Abschlussgottesdienst, wo ich den Bischof ministrieren konnte und bekam nicht nur wie beim Losziehen den Segen, den man bekommt, wenn man als Pilger loszieht, sondern auch den Segen des Heimkehrers. Und das war für mich sehr schön und das ist dann, glaube ich, der 469. Tag gewesen.
Gab es auch schwierige Momente oder Momente, in denen Sie dachten, jetzt breche ich alles ab und gehe zurück?
Also ich habe es ein bisschen schon anklingen lassen, man wird mit seinen eigenen Schwächen konfrontiert. Und bei mir hat sich herausgestellt, dass ich nicht so geduldig bin, wie ich dachte zu sein. Man wird da auch wirklich in Situationen hineingestellt, wo man an die Grenzen kommt und wo man selbst oft auch dann an diesen Grenzen scheitert, wo man dann demütig sagen muss, ich habe gedacht, so etwas bringt mich nicht aus der Ruhe und dann ist man den ganzen Tag oder vielleicht auch ist man innerlich aufgewühlt und unzufrieden. Für mich war diese Zeit vor allem in Russland sehr intensiv und schwierig, weil ich dort 500 Kilometer lang auf sehr, sehr stark befahrenen Straßen unterwegs sein musste. Küstenstraßen, wo es viele, viele Kurven gibt und wo man natürlich auch, die Menschen haben dort, sage ich immer, viel, viel Glauben. Nicht? Die glauben, dass hinter der nächsten Kurve nichts mehr, kein Auto kommt oder kein Pilger steht und fahren dementsprechend mit wilden nicht Verkehrsübertretungen diese Straßen entlang und man selbst lebt dann immer so am Rand des Todes, möchte ich sagen. Also der russische Verkehr war sehr, sehr schwierig, viele Abgase, es war heiß und schwül, ich war gesundheitlich angeschlagen und da habe ich tatsächlich mir die Frage gestellt, warum ich mir das antue. Soll ich nicht doch noch den Rest des Jahres in ein Kloster gehen, um einfach diese Ruhe wieder zu haben, die ich in Russland verloren hatte? Ich hatte auch anders als zum Beispiel jetzt in vielen der anderen Ländern, die ich durchquert habe, wo ich durch ländliche Gebiete gelaufen bin, wo es still war und diese Dörfer gab, war ich dort einfach gezwungen, auf diesen Hauptverkehrsadern unterwegs zu sein, weil ich sonst immer wieder an Zäune gestoßen bin, in Sackgassen gelandet bin. Und darüber war der Kaukasus, wo es keinen einfachen Weg gab. Und so habe ich da auf diesen 500 Kilometern schon mir sehr oft die Sinnfrage gestellt. Und dass ich weitergelaufen bin, war nicht so sehr, weil ich unbedingt nach Jerusalem wollte. Das war zwar mein Ziel, aber ich wusste von Anfang an, es geht nicht um ein irdisches Ziel, sondern es muss um dieses innere Ziel gehen. Der Grund, dass ich schließlich weitergelaufen bin, sogar nicht einmal wissend, ob ich jemals nach Jerusalem dann endgültig weiterlaufen werde, war die Tatsache, dass ich schon so nahe an Georgien und Armenien dran war. Und ich gesagt habe, okay, auch wenn ich dann nicht mehr weitergehen sollte, die Gelegenheit, diese beiden uralten christlichen Länder zu bereisen, würde ich vielleicht nie wieder bekommen. Nicht in dieser langsamen Art zu Fuß. Und so habe ich dann Russland durchgehalten und ja, im Anschluss auch nie wieder diesen Gedanken gehabt.
Pater Johannes, wie sind Sie gepilgert? Haben Sie den Habit getragen?
Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker, muss ich immer sagen. Aber vor allem die äußere Romantik, nicht? Ich habe meinen ersten großen Pilgerweg eben mit einer Kutte bin ich denn gegangen. Da war ich habe zwar Theologie studiert und wollte Priester werden, aber ich war kein Geistlicher, aber kein Geistlicher, muss ich sagen. Meine Mutter hat dann ein Kostüm mir geschneidert nach einem Fastnachtskostüm, also eine Kutte, weil ich mir gedacht habe, ich nehme keinen Rucksack mit und kein Geld. Ich möchte so gehen, wie früher ich mir das vorgestellt habe. Und einen Rosenkranz am Strick und so eine Seitentasche für ein bisschen Brot, das ich erbetteln würde. Ich habe vom Kardinal von Wien ein Zertifikat bekommen, dass ich ein Pilger sei. Und so habe ich meinen ersten Weg nach Santiago absolviert. Und das war eine großartige Erfahrung, aber auch eine, die jetzt, wo ich wusste, das kommt an seine Grenzen am Weg nach Jerusalem. Ich wollte nicht betteln um das Geld oder um nicht, für die, man muss vielleicht irgendwo mal ein Visum kaufen oder ein Schiff. Ich wollte nicht bei Menschen betteln, die wesentlich weniger haben als wir im Westen. Auch wenn sie einen sicher zum Essen eingeladen hätten und ich bin auch oft eingeladen worden. Aber ich wollte nicht ohne Geld gehen diesmal. Und so habe ich es umgekehrt gemacht. Ich habe schon im Vorfeld Geld zur Seite gelegt, um das dann unterwegs zu verteilen. Und schließlich hat die Pfarrei die Idee gut gefunden und hat eine Sammlung gemacht. Und wir haben insgesamt ungefähr 30.000 Franken dann an verschiedene katholische Projekte unterwegs verteilt. Unterwegs war ich dabei auch wieder am Beginn, aber mit einer Kutte, die war besser noch und sollte noch länger halten und war aus einem Stoff, der fest war. Aber das sollte dann auch die Achillesferse werden, denn ich hatte die ersten 40 Tage sehr, sehr viel Regen. Und das hat bedeutet, dass diese Kutte nass wurde, aber nicht mehr trocken. Das war ein Baumwollstoff, nicht die beste Idee. Und so habe ich die dann nach ein paar Tagen nach Hause geschickt, weil ich gesagt habe, ich komme so nicht über die Berge. Bin auf Funktionskleidung umgestiegen und hatte zuerst dann eine Malotte, sagt man, das ist so eine halbe Kutte, die meine Schwester als Ersatz gemacht hat und ein Priesterhemd. Das ich habe dann weniger während dem Gehen, als vielmehr dann nachher, wenn ich nicht mehr geschwitzt habe, angezogen habe.
Venu shalom alechem, venu shalom alechem, venu shalom alechem, venu shalom 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 alechem, venu shalom alechem,
venu shalom alechem,
venu shalom
shalom shalom alechem,
venu shalom. Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Wir sind in der Sendung mit Pater Johannes Maria Schwarz. Er ist von Triesenberg nach Jerusalem und zurückgepilgert. Er ist bekannt vom filmischen Glaubenskurs Mein Gott und Walter oder der 3-Minuten-Katechismus. Pater Johannes ist nach Jerusalem und zurückgepilgert, weil er ganz reduziert sein wollte und auch weil er einfach die Stille gesucht hat. Aber so wie wir zuvor gehört haben, ist das ihm nicht immer gelungen. Wir hören jetzt in einem zweiten Teil, wie es weitergegangen ist mit der Pilgerreise. Pater Johannes, wie ist es Ihnen persönlich, seelisch, glaubenstechnisch ergangen?
Also ich glaube, das, was für mich am eindrücklichsten war und auch prägend bis in die heutige Zeit eigentlich hinein, von den Erfahrungen her, auch einer geistigen Erfahrung her, war die Wüste. Die Wüste hat etwas, das es in Mitteleuropa praktisch nicht gibt. Und ich bin jemand, der auch jetzt viel Zeit in den Bergen verbringt. Und so einsam die Berge zu sein scheinen, da rauscht ein Bach, da hört man das Blätterrauschen im Laubwald, da hört man Tiere und alles Mögliche. Etwas, das es in der Wüste gibt, was es in Europa nicht zu finden gibt, das ist die Stille. Und ich habe diese Stille erlebt, vor allem dann in der Negev-Wüste, als ich von Jordanien dann bis runter an die saudische Grenze und zum Roten Meer, dort hinüber nach Eilat, bin ich dann in die Negev-Wüste gekommen, eine Wüste, durch die die heilige Familie gezogen ist, am Weg nach Ägypten, durch die die Propheten, wo sich Propheten zurückgezogen haben, ein Ort, der also auch voll ist mit biblischer Geschichte und der eine faszinierende Felsenlandschaft und Felswüste ist, in der es kaum etwas gibt. Und wenn man da unterwegs ist und man kommt am Abend zur Ruhe, dann wird es so still, dass es unglaublich ist. Also ich kann mich erinnern an eine Nacht, wo ich um 2 Uhr morgens aufgewacht bin, weil der Himmel über mir, der war in Milliarden Lichter explodiert, die Sterne, die Milchstraße, alles zum Greifen nahe. Und ich bin aufgewacht, weil es so still war. Und ich habe diese Stille aber nie erlebt als etwas Leeres und Bedrohliches und etwas, wo man sich verwaist vorkommt, sondern wirklich als eine Stille erfüllt mit einer Gegenwart. Und mich hat diese Gegenwart so glücklich gemacht, sodass ich dann am nächsten Tag war es in der Wüste mit der Stille vorbei. Ich bin singend durch die und lobpreisend durch die Wüste gegangen. Der heilige Augustinus sagt ja, den Liebenden drängt es zu singen. Das Herz ist zu voll, das muss raus. Und so ist es mir gegangen. Da bin ich da singend durch die Wüste, weil dieses Erleben der Stille, dieses Erleben der Gegenwart Gottes in der Stille etwas sehr Ergreifendes war. Also ich würde sagen, das war für mein geistiges Leben etwas sicher Prägendes und etwas Wunderbares und Schönes. Und die andere Erfahrung, die ich mitgenommen habe, auch für meinen Dienst, auch gerade auch im Versuch, das Evangelium zu vermitteln, im Versuch, den Glauben zu vermitteln, war interessanterweise ein missionarischer Impuls. Ich war viel unterwegs durch viele Länder, durch muslimische Länder, durch christliche Länder, durch Länder mit oft einer komplizierten Geschichte. Es ist oft so gewesen, dass man mir gesagt hat, wenn du da über die Grenze kommst, die Menschen auf der anderen Seite, die sind nicht gut. Und überall gab es Konflikte. Ich bin nicht Armenien, diese Grenze zur Türkei ist zu seit dem Völkermord an den Armeniern vor über 100 Jahren. Da gibt es Wunden und Belastungen und alles, was da ist. Ich habe 3 Monate in Jerusalem verbracht, bevor ich nach Hause gelaufen bin. Und auch dort, da gibt es diese große Mauer, die man aufgerichtet hat. Und für die einen ist es eine Mauer, die Sicherheit bringt. Und für die anderen ist es eine Mauer, die trennt und die Arbeit verhindert und erschwert. Und all diese Konflikte, die schwelen und die so zwischen, ich bin durch Zypern gelaufen, wo es den Norden und den Süden gibt. Ich bin durch den Balkan gelaufen am Rückweg, wo es Konflikte gibt. Und in all diesen Konflikten, da war ein Thema das Entscheidende, weil jedes Volk hat immer seine Geschichte und auch seine Art und Weise, diese Geschichte zu sehen und zu betrachten. Aber das, was uns allen so schwer fällt und uns schon im Alltag schwer fällt, was uns Christen aber absolut als Gebot aufgetragen ist, ist die Vergebung. Ohne Vergebung kommen wir nicht weiter. Ohne Vergebung vererben wir nur den Schmerz und die Wunden und nur mehr Blut wird noch fließen. Und das war an so vielen Grenzen deutlich, an so vielen Grenzen spürbar. Und das hat mich auch wirklich noch einmal diese Einzigartigkeit der christlichen Botschaft, wo es nicht nur darum geht, für die eigenen, für die Stammesgenossen, für das eigene Volk, für die eigenen Religionszugehörigen irgendetwas zu tun und das sind wir und das sind die anderen, sondern wirklich diese Feindesliebe, diese Vergebung, diese Akte der Liebe auch jemanden, der mir Unrecht tut, das vom Evangelium gefordert ist, das ernst zu nehmen und das auch missionarisch in die Welt hinauszutragen. Denn ich glaube, das ist etwas, was den christlichen Glauben und die Botschaft Jesu für unsere Welt herausstellt und gleichzeitig so wichtig macht. Von daher habe ich, möchte ich fast sagen, einen missionarischen Impuls mit von dieser Reise genommen. Einen, den ich nicht nur in die Welt hinaus verkünden möchte, sondern vor allem auch uns, nicht? Wie viel Mühe haben wir, einem Nachbarn zu vergeben, der um 20 Uhr Rasen mäht? Nicht? Oder einem Arbeitskollegen, der mich nervt, weil er irgendeinen komischen Tick hat, der einfach, wenn er immer wieder wiederholt wird, mühsam wird. Und das Vergeben ist für uns Christen keine Option. Nicht? Es gibt dieses berühmte Wort Jesu an seine Jünger, die fragen, wie oft sie denn vergeben müssen. Siebenmal, nicht? Und siebenmal ist schon so eine symbolische Zahl. Aber nein, Jesus sagt siebenmal, 77 Mal. Und ich denke, es ist sogar dann für uns oft noch eine Versuchung, sich genau auszurechnen, wie oft siebenmal 77 ist, damit wir dann nicht mehr vergeben müssen, wenn das erreicht ist, das Maß voll ist. Aber es ist in der Tat so, dass wenn ihr einander nicht vergebt, wird auch Gott im Himmel euch nicht vergeben. Also wir reden hier nicht von einer besonders tugendhaften Haltung, sondern wir reden von einer essentiellen Haltung des christlichen Lebens. Wir können nicht Vergebung von Gott für unsere vielen Sünden erwarten, wenn wir nicht selbst bereit sind zu vergeben. Und das ist schwer. Es ist schwer schon für uns, die wir uns Christen nennen. Und es ist schwer für eine Welt, die immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist.
Sie haben sicher viele schöne Gotteserfahrungen während diesen 15 Monaten gemacht. Wie hat Gott generell zu Ihnen gesprochen? Wie hat er sich gemeldet?
Ja, ich glaube, so wie im Leben der meisten Menschen. Wir schauen manchmal in den Himmel und erwarten, dass dann eine Leuchtschrift irgendwo dasteht, die sagt, tu das. Oder eine nicht uns eine Stimme ins Ohr flüstert in einer besonderen Zeit des Fragens, die uns eine Antwort liefert. Aber ich glaube, Gott hat gesprochen zu uns durch seinen Sohn. Und wir können im Betrachten des Lebens Jesu wirklich auch diese Antworten immer neu für uns entdecken. Auch Dinge, die wir immer wieder Christus betrachten. Das tun wir, wenn wir den Rosenkranz wirklich bewusst beten, wenn wir diese Geheimnisse des Rosenkranzes beten. Das tun wir, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Das tun wir, wenn wir in der Heiligen Messe einen Teil der Heiligen Schrift hören und dort dann hintreten zu diesem Geheimnis, wo Gott direkt zu unserem Herzen spricht und in unser Herz kommen will durch die Heilige Kommunion. Also ich glaube, das Pilgern auch zu Füßen ist hier, unterscheidet sich hier nicht von dem Pilgern, zu dem wir gerufen sind in unserem Alltag. Nämlich dort von Christus her unser Leben formen und prägen zu lassen. Und ich glaube, wie gesagt, also das sind auch für mich die wichtigsten Arten und Weisen gewesen, wie Gott zu mir gesprochen hat. Nicht durch irgendwie etwas, wo ich nicht einmal in der Wüste, so wahnsinnig toll diese Erfahrung auch war, ist es auf eine so klare Weise, wie wenn ich das Evangelium in der Heiligen Messe gelesen habe, wenn ich die Lesungen dort gelesen habe, wenn ich mein Brevier gebetet habe. Auch dort in diesem Wort Gottes begegnet uns diese Fülle der Offenbarung in Christus, die Gott uns durch seinen Sohn geschenkt hat, in der wir uns selbst wieder neu ausrichten und erkennen und wissen, auch in welche Richtung wir den nächsten Schritt setzen sollen. Wir suchen meistens diese Abkürzung, dass uns jemand sagt, tu das, tu das, tu das. Indem wir versuchen, immer in dieser Gegenwart Gottes zu leben, immer aus dieser Präsenz Gottes in seinem Wort und in seinen Sakramenten zu leben, wird es zwar nicht immer eine Stimme sein, die uns führt, aber doch diese Gegenwart, die dann näher ist.
Pater Johannes, Sie wurden sicherlich in diesen 15 Monaten mit neuen Projekten inspiriert.
Ja, ich glaube, die unmittelbarste Frucht sicher meiner vielen Gespräche auch mit Muslimen unterwegs und der Gastfreundschaft, die ich in diesen Ländern genossen habe, aber auch dem großen Unwissen, das es dort gibt über Jesus und die Figur Jesu, die ja im Koran vorkommt, aber ganz anders, war, dass ich ein Projekt umgesetzt habe, das nennt sich At-Tariq, das heißt auf Arabisch der Weg, eben Christus der Weg. Und das ist ein Gespräch zwischen drei Freunden, zwei Muslimen und einem Christen, die sich diese Unterschiede zwischen Islam und Christentum ansehen. Und auf diese Art und Weise, ich hoffe, respektvoll und in diesem Rahmen einer Freundschaft doch dann auch klar benennen, was die Unterschiede sind. Ob Mohammed ein Prophet ist oder nicht. Ob der Koran vertrauenswürdig ist oder nicht. Was vom Evangelium zu halten ist. Und all diese Fragen, die da kommen. Also die ersten Folgen sind vor allem eine Antwort an die Fragen der Muslime und der Rest der Folgen ist eine Erklärung des christlichen Glaubens auf die Fragen eines Muslims an einen Christen. Und so habe ich versucht, immer noch im Geiste eines freundschaftlichen Gespräches diese Themen so aufzuarbeiten, dass vielleicht eine kleine Brücke geschlagen wird für jene Menschen, die Christus nicht kennen oder nur aus dem Koran kennen und damit eben nicht den Jesus, den wir verehren und an den wir glauben. Also das, ich glaube, das war das erste Projekt, was ich dann im Anschluss auch gemacht habe. Ich habe nach der Reise unmittelbar natürlich zuerst als Subregens in Heiligenkreuz Zeit verbracht und habe dann aber meinen Bischof gebeten, ob ich nicht Zeit bekäme für neue mediale Projekte, von denen eben dann dieses das erste war. Und für diese Projekte bin ich jetzt eben auch viel Zeit in einer Einsiedelei in den Alpen, in Italien, wo ich neue Skripten schreibe. Im Moment arbeite ich an anderen Videos über die Fundamentaltheologie, weil ich da auch einen Kurs für Studenten halten muss und ich da immer wieder vorbereite und das mache, eine Reihe über das Papsttum, über die Mutter Gottes, über Jesus. Das sind so die Dinge, wo ich versuche, theologischere Inhalte, die vielleicht auch nicht immer, nicht, ich habe sehr einfache Dinge gemacht, wie den 3-Minuten-Katechismus, der für Jugendliche geeignet ist, manche Folgen sogar vielleicht für Kinder. Mein Grund Walter ist für interessierte Erwachsene ein bisschen eine Zusammenfassung und für jene, die ein bisschen tiefer noch eindringen wollen, habe ich jetzt vor allem so theologische Reihen, wo man wirklich an die Substanz geht, diese Dinge wirklich auch untersucht, die ein bisschen schwieriger vielleicht auch sind, aber es schien mir, dass es da noch wenig gibt als Angebot im Internet. Und all das sind letztlich dann Früchte, vielleicht auch diese Erfahrungen der Stille in der Wüste, denn das hat die Sehnsucht nach der Stille auch nach meiner Heimkehr groß gemacht und dazu geführt, dass ich jetzt auch diese Zeit geschenkt bekommen habe, in einer Einsiedelei immer wieder an solchen Projekten zu arbeiten.
Können Sie abschließend noch einige Worte zu Ihrem Buch sagen?
Eines der schönen Dinge, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe ja unterwegs von dieser Reise, habe ich einen Blog geschrieben im Internet. Das heißt, das sind so eine Internetseite, wo halt täglich ein Bericht kam von dem, was mir unterwegs passiert ist. Und das habe ich ursprünglich gemacht für die Leute in der Heimat und in der Pfarrei, damit die wissen, was gerade passiert. Ich wollte nur ursprünglich das ganz kurz machen, einen kurzen Gedanken, ein kurzes Erlebnis. Aber daraus sind dann oft seitenlange Berichte geworden, die ich am Abend dann in der Aufarbeitung des vergangenen Tages als Tagebuch praktisch geschrieben habe. Und als ich zurückkam, nach den 15 Monaten, habe ich im Altenheim, haben sie mir die Aktenordner gezeigt, wo sie all das ausgedruckt hatten und immer am Abend den Bewohnern des Altenheimes vorgelesen haben. Und ich fand das zwar einerseits sehr rührend, aber natürlich kam dann auch die Frage, ob ich das Ganze nicht als Buch veröffentlichen könnte, sodass man es leichter lesen kann. Und da gab es von verschiedenen Seiten Interesse und so habe ich dann letztlich mein Tagebuch veröffentlicht. Das sind zwei Bände geworden, eines für den Hinweg und eines für den Rückweg, mit sehr, sehr vielen Seiten und Berichten, zu jedem Tag einer. Und weil ich natürlich Priester bin, habe ich mir dann gedacht, gut, dann mache ich zum Sonntag auch immer noch eine kurze Predigt dazu, wo ich so im Stil vom 3-Minuten-Katechismus auf die häufigsten Fragen, die mir gestellt worden sind, weil ich Priester bin unterwegs, vor allem dann natürlich im deutschen Sprachraum noch, als ich mit mir Gespräche auch führen konnte, auf die habe ich dann versucht zu antworten in kurzen Predigten. Das sind dann 33 Predigten, weil es 33 Wochen waren, die ich gebraucht habe bis Jerusalem. Und so bietet dieses Tagebuch viele Anekdoten und Geschichten, von denen sehr viel zum Schmunzeln ist und die auch nicht immer wahnsinnig tief gehen, sondern auch berichten, Dinge, an die ich mich erinnert habe. Und sei es die Kassetten, ich weiß nicht, ob die Hörer Pumuckl kennen, nicht? Das war so eine Kinderserie zu meiner Zeit, die dann plötzlich aufgetaucht ist, weil ich in der Türkei einem Herrn begegnet bin, der ausgesehen hat wie Gustl Beierhammer, der Meister Eder, und seine Frau war sehr klein und hatte ein rotes Kopftuch. Das war dann sofort diese Assoziation. Also so Geschichten, die dann gekommen sind, die oft zum Lachen und Schmunzeln sind, dazwischen dann auch humorvoll, aber ich hoffe mit Tiefgang diese Fragen beantwortet. Das ist im ersten Band, im zweiten Band geht es zurück und das sind dann ist mehr so eine Zusammenfassung in diesen Predigten dessen, was wir glauben. Ich bin seit vielen Jahren, darf ich diese Bücher auch bei Vorträgen und so weiter an Menschen geben oder sie bestellen sie im Internet und bekommen erfreulicherweise auch viele positive Rückmeldungen.
Pater Johannes, möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Das wichtigste Wort ist, dass man sich erinnern soll, dass man für das Pilgern gar keine Wanderschuhe braucht. Pilgern ist, wenn wir im Alltag den Herausforderungen in Liebe und Tugend begegnen. Und dafür muss man nicht davonrennen oder irgendwo hinrennen, schon gar nicht davonrennen, sondern diese Herausforderungen, die das Alter bringen kann, die Arbeit bringen kann, die familiäre Situation bringen kann, all diesen Herausforderungen versuchen zu begegnen in der Liebe, in der Geduld, in der Gerechtigkeit, in der Tugend. Und wenn es uns da gelingt, ein paar Schritte zu machen, jeden Tag kurz nach dem Zähneputzen damit anzufangen und diesen Weg mit Gott zu gehen, im Versuch, Christus nachzufolgen, ja, dann haben wir ein wesentlich wichtigeres Jerusalem im Blick als das, zu dem ich 2013 gepilgert bin.
Pater Johannes, würden Sie uns abschließend noch den priesterlichen Segen spenden?
Auf jeden Fall. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Rochus, des Patrons der Pilger, eurer heiligen Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lob Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pater Johannes, für das schöne Porträt bezüglich Ihrer Pilgerreise nach Jerusalem und zurück. Und Radio Gloria wünscht Ihnen auf der weiteren Pilgerreise und der Nachfolge Jesus reichen Gottessegen und viel Gottesvertrauen. Herzlichen Dank, Deo Gratias, Pater Johannes.
Vergelt's Gott.
Das war die Sendung mit Pater Johannes Schwarz. Er sprach über die Pilgerreise nach Jerusalem. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Grüezi Gott und alles Gute, Ihre Andrea Marti.